der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.
Ja, was machen wir heute? Wir werfen einen Seitenblick in eine Zeitschriftenredaktion.
Was hat denn das mit dem Büchermachen zu tun?
Ja, gute Frage. Aber stell dir vor, wenn du Schriftstellerin bist oder Autor. Jetzt gerade im Sachbuchbereich, dann liegt es ja wohl nahe, dass du Artikel für Zeitschriften und Magazine schreibst oder zumindest das vorhast. Für angehende LektorInnen liegt es vielleicht nicht ganz so auf der Hand. Aber auch da kann es nicht schaden, sich in Richtung Zeitschriften umzusehen. Da gibt es Arbeit für uns, zum Beispiel in der Schlussredaktion oder im Korrektorat. Und deswegen schauen wir heute mal in die Redaktion eines Kundenmagazins, übertragen natürlich. Unser heutiger Gast ist Andrea Brücken. Sie ist online seit über 10 Jahren journalistisch unterwegs und Redaktionsleiterin des Kundenmagazins Data Report. Ja, hallo Andrea.
Hallo.
Du kannst uns sicher auch gleich erzählen, wer oder was eigentlich hinter Data Report steht.
Ja, aber klar. Also, Data Report steht hinter Data Report, also das ist der Name unseres Magazins. Data Report ist eine AÖR, also eine Anstalt öffentlichen Rechts. Und es ist der größte Full-Service-Provider für IT im öffentlichen Dienst in Norddeutschland. So, das klingt jetzt sehr lang und man kann sich vielleicht noch nicht ganz vorstellen, was das ist. Soll ich kurz ein Beispiel geben? Mhm. Stellen wir uns vor, in Schleswig-Holstein, in einer Kleinstadt, sitzt eine Sachbearbeiterin, die sich mit Sozialhilfeanträgen beschäftigt oder mit Jugendhilfe, mit Kindergeld. Und diese Sachbearbeiterin arbeitet höchstwahrscheinlich mit einer Software, die wir bereitgestellt haben. Möglicherweise hat sie einen Rechner mit einem virtuellen Profil, das von uns gewartet wird. Und alle Daten, mit denen sie arbeitet, gehen unter Umständen auch noch durch unser Rechenzentrum. Mhm. Das genauso gilt es für Bürger. Also wenn ich als Bürger einen Online-Dienst einer Behörde in Anspruch nehmen möchte, zum Beispiel sagen wir über hamburg.de gibt es ein Online-Portal für Bürger. Und ich will, irgendwas anmelden, Angelschein beantragen, was auch immer, müsste das online gehen. Und dahinter hat garantiert auch Dataport seine Finger mit drin.
Okay. Warum braucht Dataport ein Kundenmagazin?
Ja, also wir bewegen uns ja hier im Bereich der Unternehmenskommunikation. Und im Grunde kann man sagen, Dataport ist eigentlich auch ein Unternehmen, nur eben in öffentlicher Hand. Na, wir bekommen unsere Aufträge eben aus der öffentlichen Hand. So, trotzdem ist es ja so, dass ganz viele Menschen mit uns zu tun haben oder von unseren Dienstleistungen profitieren oder eben auch Probleme mit unseren Dienstleistungen haben, wenn irgendwas nicht klappt oder rund läuft. So, und dann ist die Öffentlichkeitsarbeit in so einem Unternehmen wie Dataport dafür zuständig, halt nach außen entsprechend Fragen zu beantworten, Antworten zu geben, aber eben auch die Imagepflege zu betreiben.
Oh, kann ich mir vorstellen, dass das ganz wichtig ist.
So, genau. Und mein Bereich, also wir sind 14 Leute in der Öffentlichkeitsarbeit und meine Aufgabe ist aber speziell halt das Kundenmagazin. Also wir haben eine Printversion, die erscheint vierteljährlich und wir haben eben einen Online-Auftritt, der noch ein bisschen anders konzipiert ist als das Printheft. Und meine Aufgabe ist eben definitiv zu zeigen, dass sich Dataport mit neuen Technologien beschäftigt und dass wir eben wissen, was wir da tun im Prinzip. Ne? Mhm. Dass wir wirklich Ahnung haben von IT, dass wir dran sind an neuen, modernen Themen, dass wir innovativ denken und handeln.
Mhm. Wie muss ich mir denn den Weg vorstellen hin zu einem Heft mit einem Themenschwerpunkt vielleicht aus der Technologie?
Okay, also grundsätzlich ist es so, es gibt ein Konzept für so ein Magazin. Ja, das wird bei anderen Kundenmagazinen ganz genau so sein, dass man bestimmte Rubriken hat, bestimmte Themen mit unterbringen möchte, Bei uns zum Beispiel sind es vier Rubriken. Also wir haben den Special-Bereich, das ist der Themenschwerpunkt. Dann haben wir etwas, das nennen wir Digital Practice. Da geht es um Schnittstellen von neuen Technologien zu Verwaltungsthemen. Dann haben wir einen magazinigen Teil, weil Leute eben gerne auch Kurzstrecken lesen, ne? Kurze, interessante Geschichten. Und wir haben eben das, was wir Backstage nennen. Das ist das, was so hinter den Kulissen von Dataport sich abspielt. Mhm. So, dann ist es so, dass wir haben eine übergreifende Themenplanung. Also wir haben ja nicht nur ein Kundenmagazin, sondern auch noch eine Homepage. Wir sind in Social Media aktiv. Wir haben Pressemitteilungen und so weiter. Und dafür gibt es eine Themenplanung, die mit dem gesamten Team abgesprochen wird. Und meine Aufgabe direkt im Magazin ist dann halt einfach total Bescheid zu wissen, was für Trends es in den neuen Technologien gibt und eben diese Schnittstellen zur Verwaltung zu identifizieren und das eben auch mit dem Team zusammen abzustimmen und zu gucken, wo halt Geschichten sind, die unsere Leser interessieren könnten.
Wie informierst du dich da und wo, bei wem?
Die Hauptquelle ist eigentlich das Web. Also ich habe Unmengen von Newslettern abonniert, zum Beispiel irgendwie von so Tech-Plattformen wie Golem oder Heise. Ich lese aber auch den Tagesspiegel Background, weil da sehr hochwertig eben die politischen Bezüge aus Verwaltung aufbereitet werden. Ich lese, was lese ich denn noch? Ich höre Podcasts unheimlich gerne, ja, alles aus Feature-Kultur, Gesellschaftsfragen, technologische Fragen, egal. Und daraus, also ich habe so ein Gesamtbild oder ein Gesamtwissen, ein breites Basiswissen und aus diesem Mix an Themen, mit dem ich mich ständig beschäftige, daraus kommen dann die Ideen für das Magazin. So, aber prinzipiell ist es aber so, dass wir auch eine Jahresplanung haben. Ne? Das heißt, wir legen schon am Ende eines Vorjahres legen wir im Prinzip vier Hauptthemenfelder fest, in die wir dann reinarbeiten.
Ja. Wer ist denn da alles beteiligt? Also ich nehme an, das schreibst du nicht alles selbst.
Um Gottes Willen, ich schreibe sogar fast gar nichts mehr inzwischen. Nein, also wer ist beteiligt? Beteiligt ist einmal unser Redaktionsteam, also das ist noch eine weitere Kollegin, die aber in Teilzeit da ist und im Moment haben wir eine Volontärin, die mitarbeitet. Und dann beauftrage ich externe Autoren für die Texte und dann arbeiten wir noch mit einer Agentur zusammen, die uns beim Layout und bei der grafischen Gestaltung unterstützt. Und natürlich wird es auch noch außer Haus gedruckt. Also im Grunde genommen haben wir ganz schön viele Dienstleister, die ich alle koordiniere.
Kannst du etwas darüber sagen, ob das ein üblicher Ablauf ist? Oder denkst du, dass es bei anderen Fachzeitschriften vielleicht anders aussieht?
Das ist in jedem Fall kein üblicher Ablauf, würde ich sagen. Also erstmal hängt es ja darauf, davon ab, wie oft so ein Magazin erscheint. Ne? Wenn du für jeden Tag, für den nächsten Tag neue Inhalte planen musst oder eben für einmal im Monat oder wie wir das machen im Dreimonatsrhythmus, dann musst du ja ganz auf eine bestimmte Art und Weise denken und auch die Inhalte entsprechend nach Aktualität zum Beispiel auswählen. Ne? Und wenn du eine Geschichte bringen möchtest in einem Drei-Monats-Magazin, das Anfang März gedruckt wird, dann musst du das aber schon quasi im November gedacht haben. Dann musst du im Dezember schon irgendwie den Autoren beauftragt haben, dass der mit den Zitatgebern spricht, weil ab Mitte Januar die Redigierphase anfängt, weil ab Anfang Februar du mit der Grafik zusammenarbeitest. Ja. So, und dann hat man eben in diesem Drei-Monats-Magazin hat man bestimmte Workflows. Und die werden sich natürlich unterscheiden. Also wenn du täglich was rausbringst, ne, dann musst du ja viel schneller und zackiger agieren und die Inhalte auch anders auswählen.
Aber eure externen Autoren, sind das eher journalistisch oder Fachleute? Einfach gefragt.
Das sind alles erfahrene Journalisten, die aber Vorwissen zu unseren Themen haben. Also zum Beispiel haben wir einen dabei, der früher bei Focus gearbeitet hat und der selbst Redaktionsleiter gewesen ist. Dann haben wir einen dabei, der viel schon mit öffentlicher Verwaltung auch als, als Projektleiter und im Marketingbereich gearbeitet hat, der aber einfach also diese behördische Denke und Sprache und die ganzen Zusammenhänge unheimlich gut aufbereiten kann. Ja, also bei uns ist nämlich eine sehr schwierige Geschichte. Dieses Behördische hat ja immer noch, das sitzt so für sich, ne? Die haben eine eigene Sprache, die haben einen eigenen Umgang, eine eigene Kultur sozusagen. Und wenn man jetzt ein Thema aus diesem Umfeld aufbereitet, das ist nicht so leicht, als wenn man mal eben mit jemand darüber spricht, keine Ahnung, wie man einen schönen Tisch baut oder so, ne?
Na klar.
So, und deshalb brauche ich bei den Autoren also wirklich besondere Leute, sage ich mal. A, müssen die unser Konzept verstehen, das erkläre ich denen immer. Dann müssen die unsere Tonalität treffen. Also ich habe im Magazin, wir haben vom Konzept her eine bestimmte Tonalität und diese Tonalität muss bis zur Schlussredaktion rausgearbeitet werden. Ne? Also das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass wir ein bestimmtes Wording bevorzugen, was positiv belegt ist. Also wir sprechen nicht von Problemen, sondern von Lösungen. So, das wird in anderen Unternehmenskommunikationen genauso sein, schätze ich mal. Oder auch, dass wir eine Sprache verwenden, weil unsere Lesergruppe ist sehr heterogen aufgestellt. Na, das kann also ein Angestellter in der Behörde sein, genauso gut kann es irgendein Bürger sein, der das Ding mal sieht und toll findet. Es kann aber auch eben ein CIO von, weiß ich nicht, Capgemini, Microsoft oder so sein. Ne? Oder ein Politiker aus dem Hamburger Senat zum Beispiel. Und trotzdem müssen wir unsere Themen so aufbereiten, dass die alle das verstehen.
Na, das ist schon eine Herausforderung, ja.
Ja, auf jeden Fall, ne? Und das ohne jetzt flach zu werden oder an inhaltlicher Tiefe zu verlieren. So, und das erfordert ein ganz feines Gefühl für Sprache. Und das müssen unsere Autoren in jedem Fall mitbringen.
Du hast jetzt viel über Autoren und Autoren erzählt. Jetzt sind Esther und ich ja Lektorinnenfreie. Da würde es uns natürlich auch interessieren, also apropos Schlussredaktion auch oder Korrektorat, wenn man da bei einer Zeitschrift einsteigen wollen würde, was braucht man da, also was muss man mitbringen an Skills, um als freie Mitarbeiterin in Frage zu kommen?
Ja, also wir haben selber auch eine Lektorin, die früher bei einer großen Tageszeitung gearbeitet hat und da einen entsprechenden Drill mitbringt und auch entsprechende Skills. Ne? Und zwar, also die ist absolut dudenfest. unsere Vorgabe ist nämlich tatsächlich, in der Schreibweise richten wir uns nach dem Duden. Und dann ist sie absolut sicher in der neuen deutschen Rechtschreibung. Ja, was auch ein großer Vorteil ist. Ich habe die Alte gelernt und ich bin manchmal selber am Wackeln, weil dieses Umlernen von der Alten auf die Neue, das fällt einem dann irgendwann in der älteren Generation schon so ein bisschen schwerer. Sie findet aber alles, ne? Alles, was wir machen.
Diese Lektorin ist eine Freie, ne?
Diese Lektorin ist eine Freie, genau. Und das auch mit Absicht. Also es ist wichtig, dass sie einen Außenblick hat, dass sie im Grunde genommen mit unseren Themen erstmal überhaupt nichts zu tun hat. Und sie liest ja das Heft, wenn es fertig ist. So. Und sie muss es so lesen und auch, sie ist quasi unser Testleser, ja, ne? So würde ich das mal formulieren. Natürlich guckt sie auf die Rechtschreibung und alles Mögliche. Ob wir ordentlich durchgegendert haben und ob Zeichen irgendwie Anführungszeichen in der richtigen Schriftart sind und so weiter und so fort. Solche Sachen guckt sie auch, ne? Oder sie achtet auf bestimmte Formulierungen. Aber trotzdem ist sie in gewisser Art und Weise ja auch ein Testleser. Und sie darf auch gerne anmerken, wenn sie irgendwo das Gefühl hat, so, das versteht sie jetzt nicht, ne? Oder dieser Satz ist so komisch formuliert oder wie, dann macht sie uns auch Vorschläge. Fakt ist aber schon, wir haben diese eine, die wir lieben und mit der arbeiten wir so lange, wie es geht, weiter zusammen.
Kein Wunder, wenn sich das bewährt hat. Ne? Aber so ganz generell bei anderen Zeitschriften, könntest du da eventuell was dazu sagen?
Ich glaube, dass alle Profi-Zeitschriften, ne, also wo professioneller Journalismus hintersteht, dieses Geld ausgeben, kann ich mir nicht anders vorstellen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als eine Publikation zu lesen, wo du auf jeder Seite drei Fehler findest. Ja. Und sei es nur, dass es ein verdrehtes E oder ein verdrehtes U ist oder so. Ne? Dein Leser würde dir niemals das sagen, aber er merkt es ja sofort. So, deshalb denke ich, dass Lektoren überall tatsächlich im Publikationsbusiness auch gebraucht werden. Und weil ihr jetzt auch nochmal die Endkorrektur hier angesprochen habt, tatsächlich, das mache ich im Moment noch, bin ich aber auch am Überlegen, ob man dafür nicht auch jemanden von draußen nochmal zunehmen kann irgendwann in der Zukunft. Weil das also auch eine sehr anstrengende Arbeit ist und vor allem, weil ich den Blick manchmal nicht mehr habe. Ne? Also ich muss selber diese Texte, die wir veröffentlichen, nach dem Redigieren nochmal beiseite legen, weil ich die nicht mehr mit diesem unverfälschten Blick eines Erstlesers rezipiere.
Ja, natürlich, das liegt in der Natur der Sache. Ne? Das ist bei uns allen.
Genau,
genau.
Ja, schön. Also ich danke dir wirklich, Andrea, für diese Einblicke in die Abläufe. Planung kann ich mir so vorstellen, Zusammenarbeit mit Freien. Du hast es so schön auf den Punkt gebracht. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, danke. Es war sehr interessant. Vielen Dank.
Ja, das freut mich.
Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.